Es gibt jetzt eine neue Studie, die ist jetzt, glaube ich, im März oder sowas, also jetzt 2024 erschienen. Und jetzt halte ich fest, wenn man das kann man erstmal gar nicht glauben, wenn man das hört, dass in der Notaufnahmen Frauen länger warten müssen als Männer, weil sie nicht ernst genommen werden. Das ist so die Interpretation. Und sie kriegen später Schmerzmittel.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Und wenn euch jetzt das zarte Stimmchen meines gewaltigen Bruders Christoph fehlt, keine Sorge, es gibt ihn noch. Er ist nur gerade beruflich unterwegs und konnte heute leider nicht dabei sein. Ist vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, denn ich spreche heute über ein sehr wichtiges Thema. Da könnte er natürlich auch dazu lernen, aber er ist ja nun mal nicht da. Das Thema ist Frauengesundheit und dazu habe ich heute einen besonderen Gast. Sie ist Gynäkologin, Buchautorin und Content Creator. Ich freue mich sehr, mit ihr zu quatschen. Begrüßt mit mir ganz herzlich Dr. Judith Bildau, live zugeschaltet aus dem wunderschönen Rom. Jetzt erwarte ich den Applaus. Hallo Judith.
Soll ich klatschen, Alex, für uns beide?
Ja, klatsch du bitte.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig über dieses, ich finde, super spannende Thema zu sprechen.
Ja, es ist ein super spannendes Thema. Und wenn man dich auf Instagram verfolgt, also du hast ja 70.000 Follower ungefähr, das sind ja schon sehr, sehr viele für dieses Thema Frauengesundheit. Da gibst du viele Tipps rund auch um die Wechseljahre und sonst noch viele sehr spannende Sachen für uns Frauen. Das Erste, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist das Wort Frauengesundheit. Also ist Gesundheit nicht Gesundheit, egal ob für Frauen oder Männer?
Ich glaube oder ich denke, das hat man eigentlich Jahrhunderte gedacht und hat quasi den Mann als das Nonplusultra in der Medizin betrachtet, also als Standard genommen. Und mittlerweile wissen wir einfach, dass es eben nicht so ist, dass sich der Körper wirklich ganz entscheidend, der weibliche Körper und der männliche Körper ganz entscheidend voneinander unterscheiden und dass Frauengesundheit wirklich ein eigener Bereich ist. Man kann auch ganz einfach sagen, Gendermedizin, das umfasst dann beide Geschlechter oder im Prinzip alle Geschlechter. Und es geht aber auf die jeweiligen Eigenheiten ein, weil die gibt es in der Anatomie, im Metabolismus, also im Stoffwechsel. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig für die tägliche Medizin. Und das wurde viel zu lange vernachlässigt.
Genau, das schreibst du auch auf deiner Homepage, dass die Frauengesundheit oder die Frauen in der Medizin viel zu lange vernachlässigt worden sind. Wie kommt das?
Dafür gibt es viele Gründe. Das fängt eigentlich damit an, dass Frauen noch gar nicht so lange Medizin studieren dürfen. Also dass die gesamte medizinische Welt sehr männlich geprägt war. Und endet so ein bisschen da, dass sie heute auch immer noch männlich geprägt ist, weil die meisten Chefarztpositionen sind von Männern, Ärztinnen, belegt, besetzt. Und das sind die Posten, wo eben über Forschungsgelder, Forschungsschwerpunkte und so weiter entschieden wird. Das ist ein Grund. Also einfach, dass Medizin viele, viele Jahrhunderte eben eine Männerdomäne gewesen ist und zum Teil noch ist. Und dann muss man auch sagen, dass Frauen in der Forschung eine völlig untergeordnete Rolle gespielt haben. Das ist einerseits plausibel, wenn wir an die pharmakologische Forschung denken, also an Medikamente, die an Menschen getestet werden. Das hat auch so ein bisschen seinen Ursprung im Contergan-Skandal, wo eben ein Medikament dazu geführt hat, dass Kinder mit körperlichen Auffälligkeiten geboren wurden, weil die Frauen eben ein bestimmtes Medikament in der Frühschwangerschaft vor allem genommen haben. Und deswegen hat man jahrzehntelang Frauen dann erstmal komplett aus den pharmakologischen Studien ausgeschlossen. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so, aber es sind natürlich noch viele, viele Medikamente in den Regalen, die niemals an Frauen getestet wurden. Und wir wissen eben, dass der Frauenkörper anders auf Medikamente reagiert. Und deswegen, das sagen uns Studien, haben Frauen auch unter den aktuellen Medikamenten mehr Nebenwirkungen, unter anderem gravierende als Männer, weil eben die Dosierungsfindung nie am Frauenkörper erfolgt ist.
Du setzt dich halt sehr dafür ein, dass eben das Thema Frauengesundheit quasi populär wird. Denn ich glaube, bei vielen ist es so wie bei mir, dass sie denken, ha, Frauengesundheit, Männergesundheit, wir sind alles Menschen, ist das nicht das Gleiche? Du klärst auf bei Instagram, habe ich eben schon gesagt, du hast sehr, sehr, sehr viele Follower. Wann hast du dich dazu entschlossen, so diesen Weg zu gehen? Das hört sich für mich so ein bisschen kämpferisch an. Also wir müssen jetzt mehr daran arbeiten, dass die Frauengesundheit in den Vordergrund rückt.
Das hat bei mir angefangen, also ich hatte in Deutschland eine kassenärztliche Praxis, also ich hatte eine eigene Praxis, ganz normal irgendwie habe ich Frauen von morgens bis abends versorgt und ich fand das vom System her natürlich einerseits frustrierend, weil ich immer weniger Zeit für die Frauen hatte und andererseits war es auch so, dass ich den Frauen oft relativ wenig anbieten konnte. Also die Frauen wollten Neuheiten bezüglich Verhütungsmittel wissen, hatte ich nicht anzubieten. Sie wollten wissen, was das eigentlich mit dem PMS oder dem prämenstruellen Syndrom auf sich hat. Konnte ich ihnen auch nicht wirklich sagen, weil es einfach kaum Studien dazu gibt, was die Entstehung angeht und so weiter. Thema Endometriose, obwohl ja wirklich unzählige Frauen darunter leiden, konnte ich auch nicht richtig argumentieren mit Daten und Fakten, weil auch da die Forschung im Prinzip nicht existiert hat. Also ich hatte immer nur die Möglichkeit, im Zweifel gegen PMS, gegen Endometriose und so weiter die Pille zu verschreiben. Mhm. Das war schon was, wo ich gedacht habe, irgendwie stimmt der Leidensdruck nicht. Und das betrifft ja die Hälfte der Population, die einen unterschiedlichen Leidensdruck natürlich hat, je nach Krankheitsbild. Aber wir sprechen von anerkannten Krankheitsbildern, aber es gibt überhaupt keine therapeutischen Möglichkeiten, die ich individuell abstimmen kann. Und das war schon so der Punkt, wo ich dachte, ey, da stimmt ja was nicht. Und je mehr, das ist wie so ein Maulwurf, wenn man sich dann so mehr da reinkrebt oder wie so eine Wühlmaus. Dann
umso mehr deckst du auf.
Ja, dann fällt einem so wahnsinnig viel auf, wie das zum Beispiel ist mit der Medikamentenforschung, was Frauen betrifft. Oder wie viele Frauen wirklich in der Medizin mitentscheiden dürfen. Und da muss man einfach sagen, das ist eigentlich beschämend. Dann das Thema Wechseljahre, wie viele Frauen leiden und im Prinzip kriegen Frauen immer, wenn sie einen Leidensdruck haben, erzählt, das ist natürlich oder das ist normal. Weißt du, das ist der Menstruationsschmerz.
Musst du aushalten, ne? Musst, genau. Dass man das aushalten muss. Man kann nicht wirklich was dafür tun, außer dir eine Wärmflasche auf den Unterleib zu legen und ein paar warme Tee zu trinken und dann irgendeine Serie zu gucken, ne? Das stimmt. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das Thema Wechseljahre und Frauengesundheit doch auch durch viele, ich sag mal, populäre AutorInnen dass das auf dem Vormarsch ist, dass man sich darüber sehr viel mehr informieren kann, eben auch in den sozialen Medien. Was denkst du, ist für dich der Vorteil, auch da quasi bei Instagram so viel zu posten? Also wie kannst du deine Themen da gut für dich verbreiten?
Das ist total so. Wechseljahre scheinen gerade wirklich so ein Trendthema zu sein. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil natürlich auch viele, ja, in den sozialen Medien kann ja alles da so reinfluten. Irgendwie muss man natürlich gucken, was ist wirklich medizinisch fundiert und was ist Unsinn. Das ist immer so der Nachteil davon. Aber den Vorteil sehe ich ganz klar darin, dass man das sehr niederschwellig machen kann. Ich kann auf den sozialen Medien jedes Mädchen, jede Frau erreichen. Und es geht darum, dass, also wir können die Strukturen in der Medizin nicht so schnell ändern, aber wir können die Mädchen und die Frauen aufklären. Wir können sie aufklären, so dass sie quasi zur Anwältin ihres Körpers und ihrer Seele werden und dann auch sagen, nee, ich habe mich aber belesen und ich möchte das jetzt nochmal genauer besprechen. Dass sie einfach nicht mehr so abgespeist werden, sondern eben für sich eintreten können mit den medizinischen Fakten an der Hand.
Und ist das so, dass du viele Rückmeldungen von jüngeren Leuten bekommst oder auch, ich sag mal, von mittelalten Leuten?
Beides. Ich würde sagen, beides. Aktuell bin ich gerade, was das Thema Wechseljahre angeht, sehr viel unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass es eben medial gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und ich viele Anfragen diesbezüglich habe. Aber ich versuche natürlich, mich nicht nur auf die Wechseljahre zu konzentrieren, sondern eben auch auf die jüngeren Jahre. Es gibt Untersuchungen, Alex, Studien aus dem Kinderwunschbereich, dass die wenigsten Frauen eigentlich wissen, wie ihr Zyklus funktioniert, weil es ihnen nie jemand erklärt hat. Und das ist total wichtig. Ich kenne unheimlich viele meiner Patientinnen, fühlen sich so als Opfer ihrer Hormone oder ihres Zyklus. Und wenn sie aber verstehen, was da wirklich passiert, können sie all diese Sachen, die da passieren, für sich nutzen. Es geht einfach darum, dass darüber gesprochen wird und dass es ein Verständnis gibt. Und da habe ich das Gefühl, das fehlt. Das hat viele Gründe, warum das so ist. Aber das muss einfach dringend geändert werden. Weil Frauen, ich glaube, Frauen haben wirklich viele, viele Jahre unnötig gelitten. Und das hat auch was damit zu tun, oder zum großen Teil mit Wissenslücken zu tun und mit dem nicht ernst genommen werden. Genau, was du eben gesagt hast. Nimm mal eine Wärmflasche. Stell dich nicht so an. Ist alles natürlich, ist alles normal. Weißt du, das ist egal, ob es der Menstruationsschmerz, also ich kenne das irgendwie von den Mädels, den Jungen, die bei mir sitzen, die sagen, ich kann wieder nicht in die Schule gehen. Mein Sportlehrer sagt, hat mich jetzt vor allem gefragt, ob es mir Spaß macht, immer den Unterricht zu schwänzen, den Schwimmunterricht. Ja, also das ist ja ganz früh erleben Mädchen schon eine Stigmatisierung, was ihren Körper oder ihre Beschwerden angeht. Es geht auch, wir können über Schwangerschaftsübelkeit reden, ja, wo auch immer gesagt wird irgendwie, ach, die ist doch nur schwanger und die ist doch nicht krank oder freut die sich nicht auf ihr Kind oder keine Ahnung. Ne? Das können wir so wirklich durchziehen durch alle Altersstufen.
Stimmt, da hast du recht. Wenn ich so drüber nachdenke, dass, was du gerade gesagt hast, ne, dass die Frauen eben nicht ernst genommen werden, das ist wohl wahr. Ich erinnere mich an viele Szenen früher in der Schule, wo diverse Mädchen dann einfach auf der Bank gesessen haben und der Lehrer das quasi als Ausrede gezählt hat, nicht beim Sportunterricht mitmachen zu müssen, obwohl sie Ibuprofen oder sonst irgendwelche Schmerzmittel genommen hatten, damit sie nicht da ganz zusammenklappten. Ne? Ich muss sagen, ich habe immer Glück gehabt. Also ich hatte nie großartige Schmerzen bei gar nichts. Danke, lieber Gott, Klopf auf Holz. Aber ich weiß natürlich sehr wohl, dass es das gibt. Und ich glaube, da ist auch mangelnde Aufklärung in den Schulen. Das ist ja immer auch so ein Tabuthema. Hauptsache nicht drüber reden. Ja, also ich glaube, das müsste vielleicht auch in den Schulen mit besser besprochen werden. Also spontan denke ich gerade, vielleicht auch mal den Sexualkundeunterricht trennen, Jungs von Mädchen. Und dann mal ein offenes Wort führen. Weil ich glaube, gerade in diesen Phasen auch, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, sind die natürlich sehr empfindlich. Und wenn ich an meinen Sexualkundeunterricht in der Schule denke, wir haben halt die ganze Zeit nur blöd gelacht. Ne? Also es war uns halt unangenehm und peinlich. Ne? Und vielleicht sollte man wirklich da auch mal die Mädchen beiseite nehmen und sagen, jetzt machen wir mal eine Stunde nur mit euch oder ein Projekt nur mit euch, wo wir darüber reden und euch aufklären.
Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe ja auch in Schulen, auch in Deutschland in Schulen. Ich gehe auch in Italien in deutsche Schulen. Und ich bin zum Teil erschrocken. Das hat jetzt nichts mit den deutschen Schulen hier zu tun, sondern egal. Ich fasse jetzt mal alle zusammen. Bin erschrocken zum Teil, wie der Sexualunterricht durchgeführt wird. Weißt du, das sind noch diese Arbeitsblätter, also gefühlt aus den 80er, 90er Jahren mit einem nackigen Jungen, einem nackigen Mädchen und man muss beschriften oder sowas. Und man muss sagen,
so ein Blödsinn, vor allen Dingen, nachdem die Kinder ja schon bei Instagram und TikTok und überall sehen, wie nackte Leute aussehen und zwar auch so, wie man sie vielleicht in dem Alter nicht sehen sollte, ja.
Ganz genau.
Also die wissen ja schon alles.
Und das ist völlig daran vorbei und man muss sagen, durch die Corona-Pandemie hat jetzt zum Teil 2 Jahre kein Sexualunterricht stattgefunden. Gerade während des Homeschoolings war der Sexualunterricht so mitunter das Erste, was hinten runtergefallen ist, weil es einfach, ja, keine Ahnung, wurde als
blöd
nicht so
ist auch über klar. Online ist das irgendwie auch doof. Ne? Das ist ein Thema, was man vielleicht doch besser persönlich besprechen sollte.
Da erleben wir tatsächlich jetzt eine wahnsinnige Lücke, die jetzt natürlich aufgearbeitet werden muss, meiner Meinung nach auch mit völlig neuen Materialien und völlig neuen Zugängen. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich auch immer super interessant, dieses Thema nicht ernst genommen werden. Es gibt jetzt eine neue Studie, die ist jetzt, glaube ich, im März oder sowas, also jetzt 2024 erschienen. Und jetzt halte ich fest, wenn man das kann man erstmal gar nicht glauben, wenn man das hört, dass in der Notaufnahmen Frauen länger warten müssen als Männer, weil sie nicht ernst genommen werden. Das ist so die Interpretation und sie kriegen später Schmerzmittel.
Ja, weil Männer auch mehr und lauter jammern als Frauen.
Möglicherweise.
Also ich glaube schon, ich weiß nicht, du bist ja die, ich sag mal, diejenige vom Fach, aber das soll jetzt auch keine Beleidigung sein, aber mein Bruder ist ja auch gerade nicht da. Aber wenn der mal was hat, ja, ich sag's dir, der jammert so rum und man denkt, der stirbt gleich, ja. Und mein Mann zum Beispiel genauso. Also ich kenne eigentlich so viele Männer, die wirklich bei einem Schnupfen schon im Bett liegen und dir das Gefühl geben, ja, du müsstest jetzt gleich mal ganz kurz überlegen, wo das Testament ist. Das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass Frauen einfach auch von der Natur aus her stärker sind und mehr aushalten können?
Leidensfähiger, das denke ich auf jeden Fall.
Leidensfähiger, das ist das Wort, was ich suchte.
Und noch eine Untersuchung, auch super interessant. Nach einer Operation kriegen Männer häufiger Schmerzmittel, Frauen dagegen Beruhigungsmittel. Und da, glaube ich, spielt wiederum rein, dass Frauen einfach dann häufiger auch als hysterisch oder psychisch instabil bewertet werden. Ich sage das jetzt wirklich, bewertet werden.
Ja, also meine Güte, wenn ich da an meine erste Geburt denke, Zangengeburt, kannst du dir vorstellen, Himmel, Herrgott, Arsch und Zwirn, das war so furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben. Und mein Trost ist tatsächlich gewesen, dass der Professor, der meinen Sohn auf die Welt geholt hat, ich habe den gefragt, beim Rausrollen aus diesem Raum da, wo das passierte, habe ich gesagt, was wäre mit mir in Afrika passiert, ohne Hilfe? Da hat er zu mir gesagt, dann wären Sie gestorben und Ihr Kind auch. Und da wusste ich, dass ich nicht hysterisch bin. Da wusste ich wirklich, ich bin nicht hysterisch. Es war wirklich schrecklich. Und ich bin so froh, dass er mir das gesagt hat, weil du zweifelst ja an dir selber. Du denkst ja, naja, also überall in jedem Film kommt ein Kind auf die Welt und wird dir rosig in den Arm gelegt. Alle freuen sich. Aber selbst in den Nullerjahren, ich bin jetzt aus dem gebärfähigen Alter, würde ich sagen, fast schon raus. Nein, bin ich. Aber ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Man spricht ja nicht wirklich darüber, was passiert oder was mit dem Körper der Frau passiert, auch hormonmäßig, wenn man gerade ein Kind bekommen hat.
Absolut.
Ich wurde total als hysterisch also ich habe auch viel geweint und fand das irgendwie alles so befremdlich und dachte so, um Gottes Willen. Du wirst ja wirklich quasi durch den Wolf gedreht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Genau so ist das. Aber trotzdem herrscht eben dieses rosarote Bild sowohl von der Schwangerschaft als auch von einer Geburt. Was das für eine körperliche und seelische Belastung ist, die Frauen seit natürlich vielen Jahren durchmachen. Aber das Bild ist immer noch eben so diese Rama-Familie und so weiter. Was ein Wochenbett bedeutet, was Milcheinschuss bedeutet, was hormonell mit dir passiert.
Entzug.
Richtig, genau das. Das ist ja Folter. Das wird wenig thematisiert. Und stattdessen soll die Frau glücklich und zufrieden über ein gesundes Kind sein, was ja auch völlig außer Frage steht. Aber trotzdem ist ja wirklich was ganz Einschneidendes passiert bei dir.
Ja, also natürlich.
Ja, wirklich. Da geht es ja wirklich ans Eingemachte, mit Blut, mit Körpergewalt, also nicht im negativen Sinn, aber mit Körperkraft. Ich nenne es Körperkraft
.
Ne? Jeder, der eine Zangenburt gesehen hat und dann wird oft noch von oben gedrückt und sowas, das ist ja wirklich, kann sehr brachial wirken.
Oh ja, der hat sich auf meinen Bauch drauf,
genau.
Ich weiß nicht, er kam rein. Und irgendwie das Kind kam nicht raus und dann hat er sich von oben auf meinen Bauch gelegt und hat so den Arm drauf gedrückt. Och, und dann habe ich habe den weggetreten. Er hat mir am nächsten Tag gesagt, sie haben mich wirklich ganz schön getreten, weil ich hatte Todesangst. Mein Instinkt war aufstehen, weglaufen. Und ich schwöre es dir, ich habe mich schon von oben gesehen und habe gedacht, so jetzt geht's ab in den Himmel. Ja, das war heute, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut und es war wie Nebel. Und ich habe mir irgendwann später auch mal die Akte besorgt und habe geguckt. Da stand tatsächlich auch das Wort hysterisch drin.
Aber da siehst du es ja, da hast du es ja quasi schwarz auf weiß. Mhm. Was er gemacht hat, ist dieser Christella-Handgriff, das ist von oben einfach, dass man denkt, man schiebt so von oben, aber das geht tatsächlich nur mit Kraft. Habe ich auch schon erlebt im Kreissaal, dass da auch mal eine Rippe gebrochen wurde.
Mhm. Also, ne, ja so. Gut. Wenn man das Kind retten will, dann ist es halt einfach so.
Alle,
ne,
waren am Ende froh natürlich, weil also ich würde da auch für alle meine Kollegen und Kolleginnen, die ich erlebt habe, die Hand ins Feuer legen, dass ich es wirklich aus bestem und Gewissen gemacht habe.
Entschuldigung, ne? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass es nicht so war. Das, aber nur weil ich das nicht wusste, dass sowas passieren könnte, war ich etwas entsetzt, ne? Dass das alles richtig gelaufen ist und top, da gar keine Frage. Das war ein toller Typ, also der hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber wenn man nicht darüber aufgeklärt wird, was bei einer Geburt passieren könnte, dann geht man da ja als Erstmutter vollkommen unvorbereitet in das vielleicht eventuell totale Gemetzel. Und das ist natürlich auch ein Trauma, kann ein Trauma auslösen.
Absolut. Und ich bin froh, dass wir das heute ansprechen, Alex. Ich merke, dass es auch von anderen Frauen, Hebammen angesprochen wird, dass dieses Thema wirklich, das Wort ist ein bisschen abgetroschen, aber aus den Tabuzonen rausgeholt wird, was auch eine posttraumatische Belastungsstörung in der Geburtshilfe angeht, was Wochenbettdepression angeht, was eine Schwangerschaftsdepression angeht, dass wir endlich darüber sprechen. Und ich glaube, um jetzt nochmal wieder auf die sozialen Medien zurückzukommen, dass die da wirklich einen großen Anteil haben. Es gibt viel Schrott und man muss immer gucken, was man konsumiert und wie man das irgendwie verordnen kann. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass irgendwie anonym, aber doch in einer Gemeinschaft über Themen gesprochen werden kann oder sich ausgetauscht werden kann. Das ist auch bei der Endometriose so, dass sich da viele Frauen verbunden haben, Adressen ausgetauscht haben, sich ja, zusammengeschlossen haben. Und das, finde ich, ist ein großer, großer Vorteil.
Nur mal, um ganz kurz das nochmal zu sagen, ich habe es vorhin versäumt, die Zuhörer, falls ihr nicht wisst, was eine Endometriose ist, das sind doch Verwucherungen in der Gebärmutter, die im Prinzip verhindern, dass man nur auf normalem Wege oder leicht, vielmehr gesagt, schwanger werden kann.
Ja, nicht nur. Also das ist im Prinzip Gebärmutter-schleimhautartiges Gewebe, was nicht in der Gebärmutter ist, sondern das ist im Bauchraum zum Beispiel. Das ist an der Blase, das ist am Darm, wo auch immer. Ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, die hatte das am Augenlid und der ist zyklisch immer das Augenlid angeschwollen. Und in der zweiten Zyklushälfte vor allem schwillt ja die Gebärmutter-Schleimhaut durch den hormonellen Stimulus an und dann haben die Mädchen oder Frauen unglaubliche Schmerzen, weil es eben nicht nur in der Gebärmutter anschwillt, sondern auch an Körperstellen, wo es eigentlich nicht sein sollte. Und die haben dann zum Beispiel blutigen Urin oder blutigen Stuhl, Durchfälle, Verstopfung und so weiter und so weiter. Und natürlich, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, das ist mit einer der häufigsten Gründe für eine ungewollte Kinderlosigkeit, weil es zu Verwachsung, chronischen Entzündungen an den Eileitern, Eierstöcken und so weiter kommen kann. Deswegen dann auf natürlichem Wege keine Schwangerschaft so schnell eintritt. Aber
so schnell, also es ist nicht unmöglich.
Nein, nein. Und da
ich kenne Leute, die hatten, genau, also man kann auf jeden Fall was machen. Ich glaube, es würde zu weit führen, jetzt darauf einzugehen, was man machen könnte. Aber du klärst ja darüber auf. Also wenn ihr das wissen wollt, dann schaut bei Judith mal bei Instagram vorbei. Ja,
genau,
und guckt euch das an.
Darum, dass diese Menschen einfach Hilfe bekommen und dann ganz individuell geschaut wird, was gemacht werden kann, weil es gibt Hilfe. Aber wir müssen eben darüber sprechen. Auch, dass Menstruationsschmerzen eben zu einem großen Teil nicht normal sind.
Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt unter fürchterlichen Menstruationsschmerzen leidet? Es gibt ja auch so das PMS nennt sich das, ja, das Premenstrual Syndrome. Das heißt also, dass man im Prinzip ja schon ein paar Tage vorher merkt, oh, bald geht's wieder los. Im besten Fall ja regelmäßig. Was kann man dagegen tun? Also Menstruationsschmerzen, außer dir jetzt hier eine Wärmflasche auf den Bauch zu legen, Tee zu trinken oder Aspirin oder Ibuprofen zu schlucken.
Ja, genau.
Oder Schmerzmittel.
Also das war einfach genau das, was so unbefriedigend war, dass man da einfach, dass ich das auch so gelernt habe, die Pille ist quasi die Lösung für alles. Es ist quasi wie so ein Gießkannenprinzip, Pille für alle und so weiter. Das fing ja schon an irgendwie, sobald ein paar Pickel gesprießt sind, irgendwie sofort Pille für Haut und Haare. Also bei Menstruationsschmerzen gibt es viele Möglichkeiten, die wir machen können. Die Pille ist tatsächlich ein und auch eine gute Möglichkeit, wenn man das denn möchte und wenn man auch ein Verhütungsmittel braucht, durchaus berechtigt. Aber wir können zum Beispiel, also die gute alte Wärmflasche hat übrigens absolut ihre Berechtigung, weil sie die Durchblutung, also einmal die Muskulatur entspannt sich, die Gebärmutter ist ein Muskel, die Muskulatur entspannt sich, wirkt also krampflösend. Außerdem weiten sich die Gefäße, also die Durchblutung wird verbessert und die Schmerzbotenstoffe werden besser abtransportiert. Also Wärme ist super gut. Sport ist super gut, wenn man es mag, wenn man Lust drauf hat, körperliche Bewegung, denn es werden einerseits Endorphine ausgeschüttet, andererseits wird auch die Durchblutung gesteigert und die Schmerzbotenstoffe werden besser abtransportiert. Aber es gibt auch eine super Studienlage zu Mikronährstoffen, die eben helfen. Magnesium, Omega-3, bei einer starken Blutung Vitamin E. Und es gibt Phytopharmaka, also pflanzliche Hilfsmittel, ganz vorn ran. Viele haben es bestimmt schon gehört, den Mönchspfeffer, der aber in einer ordentlichen Dosierung gegeben werden muss. Also das zum Thema zum Thema starke Menstruationsblutung und PMS, also das prämenstruelle Syndrom, ist auch ein anerkanntes Krankheitsbild. Es leiden unheimlich viele Frauen darunter. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel, viel größer. Das ist also viele Frauen haben das die gesamte zweite Zyklushälfte, manche nur in Anführungszeichen ein paar Tage vor der Menstruation. Wassereinlagerung, Schlafstörung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Brustspannen, Depression und so weiter. Also es gibt
so Hormonschwankungen, also Stimmungsschwankungen, richtig, im Prinzip. Genau. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.
Genau.
Eher zu Tode betrübt.
Genau, und da gibt es eben auch viele Mikronährstoffe, die studienbasiert wirken. Allen voran Omega-3, wieder die Fettsäuren. Wir wissen Vitamin B6, Zink, Magnesium. Wir haben auch den Mönchspfeffer, der wirklich in hohen Dosierungen dann gegeben muss. Da gibt es auch Therapieschemata, die man einhalten sollte. Die Pille kann natürlich auch helfen, aber ist eben nicht das Allheilmittel. Und es geht darum, dass man Frauen die verschiedenen Möglichkeiten, also erstmal, wenn wir die Erklärung dann haben, dass wir ihnen sagen, deswegen fühlt ihr euch so. Ich finde, Wissen ist schon mal der erste Schritt, dass man sich nicht so wahnsinnig hilflos und ausgeliefert fühlt.
Dass man einfach weiß, es ist ein natürliches Phänomen, das ist so, ja, der Körper unterliegt eben extremen Hormonschwankungen und dann kommt dann eben auch mal meine Stimmung ins Schwanken sozusagen, dass man nicht denkt, oh, bin ich jetzt irre oder warum reagiere ich denn so, dass man das einfach weiß.
Genau.
Ich finde, du hast vollkommen recht, wenn man weiß, was los ist, dann kann man sich auch selber sagen, okay, das ist jetzt so, dann holst du halt, wenn der Schnürsenkel offen ist, dann das geht auch vorbei, ne?
Absolut, weil es ist ja immer die Angst vor der Frau und das erlebe ich, Alex, wirklich in jedem Alter, ob PMS oder Wechseljahre, ich habe Angst, dass ich verrückt werde. Also so irgendwie, ne, dass sie so völlig außer Rand und Band sind. Und wenn sie wissen, warum das so ist, dann können sie das natürlich, ist es viel einfacher, das auch zu handhaben. Aber eben, es gibt eben gute Möglichkeiten und die therapeutischen Möglichkeiten sind vielfältig und man muss es den Frauen erklären oder den Mädchen, das betrifft ja auch schon Mädchen, was die Menstruation angeht, und dann können die aussuchen, was sie möchten. Und nicht bevormunden, sondern wirklich besprechen, was jetzt in der Situation eine richtig gute Lösung ist.
Weil du eben gesagt hast, die Pille wird häufig empfohlen als Heilmittel für alles. Also ich sag mal, als ich sehr jung war, ich habe keine Pille genommen, bis ich dann mal irgendwann einen Freund hatte. Also ich habe eigentlich nie so, also die Pille ist viele, 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 viele Jahre geschluckt. Würdest du denken, dass die Ärzte das wirklich jungen Mädchen zu schnell verschreiben? Also, dass die Pille den Mädchen zu schnell, zu früh verschrieben wird?
Also ich habe da eigentlich eine ganz klare Meinung. Erstmal bin ich ein totaler Pillenfan. Also ich will jetzt nicht in dieses Horn blasen irgendwie, okay, dass alle hormonellen Verhütungsmittel schlecht sind. Also die Pille an sich hat dafür gesorgt, dass viele Frauen, also dass es irgendwie eine sexuelle Revolution, eine weibliche gab, dass Sexualität auch anders ausgelebt werden konnte, hat vielen Frauen auch medizinisch sehr geholfen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Pille jahrzehntelang als Lifestyle-Präparat verschrieben wurde, ohne passende Aufklärung, weil die Pille ist, oder alle Hormone, es kann auch der Verhütungsring sein oder das Verhütungspflaster, egal, sind Medikamente, die Nebenwirkungen haben und auch gravierende Nebenwirkungen haben können, wie Thrombosen, Embolien, Stimmungsschwankungen, Depression und so weiter. Und darüber wurde eben oft nicht gesprochen beziehungsweise nicht aufgeklärt.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Aufklärung aus deiner Jugend und deine Erfahrungen mit den Gynäkologen oder Gynäkologinnen, die du besucht hast, bevor du selber in den Beruf gegangen bist?
Ich habe nie ein schlechtes Erlebnis gehabt, aber ich habe schon also immer erlebt, dass gerade in der Praxis wenig Zeit ist, dass sehr viele Frauen gesehen werden müssen und dass das sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Ganz klar. Und das ist auch mit ein Grundproblem, denke ich. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch in meiner Generation Verhütungsmittel nicht nur bei Verhütungswunsch verschrieben wurden, sondern auch, wie gesagt, wenn die Haut unrein war, beziehungsweise wenn es Menstruationsschmerzen, das kann ja auch alles richtig gewesen sein. Aber es gibt eben auch noch Alternativen. Und ich glaube, das ist mit mir nicht besprochen worden.
Mhm. Ja, genau, das war früher einfach auch nicht gang und gäbe, dass da offen drüber geredet worden ist.
Ich finde es auch schwierig, jetzt die Pille komplett zu verteufeln, ja, weil keine Frau muss die Pille nehmen, aber es gibt eben auch viele Frauen, die davon profitieren. Es geht wirklich, das ist einfach so das, was mir so am Herzen liegt, Alex. Es geht um die Aufklärung der Frauen oder Mädchen, um ein selbstbestimmtes Handeln und dass wir die Frauen da wirklich in ihre Entscheidungsgewalt bringen mit Wissen.
Ja, hast du vollkommen recht. Du bist in Rom jetzt. Warum eigentlich? Du hast eine Praxis in Rom, weil ich habe gerade, du hast gerade über Aufklärung gesprochen und du machst so einen engagierten Eindruck. Jetzt habe ich gedacht, alle Leute, die das jetzt hören, müssten dann nach Rom fahren, um dich zu konsultieren. Ihr könnt ihr natürlich auch über Instagram schreiben, klar. Aber wie kommt es, dass du in Rom praktizierst?
Ja, über Instagram darf ich leider ja keine medizinische Beratung machen. Ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten und das ist einfach verboten. Also man darf
okay,
das
gut, dass du das
nicht
richtig stellst. Don't do it.
Nein, es tut mir immer so leid, weil ich ja natürlich gerne helfen möchte, aber das ist einfach, also ich darf es einfach nicht und es wäre auch fachlich nicht richtig, das über irgendwie Short Messages zu machen.
Hast du recht, das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen unseriös, aber ihr könnt euch natürlich trotzdem ein Bild über Frau Dr. Bildau machen.
Und ich bespreche auch einige Themen und einfach so auch als Gedankenanstoß vielleicht oder auch als Argumentationshilfe, sagen wir es mal so, kann das ja wahrscheinlich auch helfen, wenn ich über die einzelnen Themen schreibe. Also nach Rom bin ich gekommen, weil ich Rom einfach mag. Das ist ja, hat jetzt gar nicht irgendwie keinen tiefliegenden Grund, aber es war einfach so, dass wir hatten so ein Ferienhaus, wir haben immer noch so ein kleines Ferienhaus hier in der Nähe und waren immer hier und ich dachte immer, boah, das wäre doch echt mal was, irgendwie auch hier zu leben. Und dann war das so als Versuch gestartet mit unseren Töchtern und dann sind wir letztendlich geblieben. Dann habe ich
Wahnsinn.
Die
ja,
Pandemie hier in Italien mitgemacht. Das war ziemlich einschneidend, weil ich für die italienische Gesundheitsbehörde gearbeitet habe und wir eben dann in ganz Italien versetzt wurden und so. Und dann waren wir 2 Jahre in der Toskana und sind dann aber, als sich die Situation wieder etwas normalisiert hat, wieder zurück in die Stadt.
Aber dein Mann ist kein Italiener?
Nein.
Ihr seid also quasi beides Deutsche, sprecht aber selbstverständlich fließend Italienisch, sonst könntest du ja auch keine Praxis da
Ja, wobei machen. Ich habe eine kleine Praxis in der Toskana behalten, weil da einfach die medizinische Versorgung wirklich immer schlechter wird und da fahre ich immer mal wieder raus, um die Frauen zu sehen und ich bin in Rom die einzig deutsche Gynäkologin. Also es
Wahnsinn.
Gibt keine andere und es gibt eine große, große deutsche Community. Also ich spreche in meiner Praxis hier in Rom eigentlich fast nur Deutsch.
Ach so, okay. Und ist das so, dass es Unterschiede gibt zwischen der Versorgung in Italien und der Versorgung in Deutsch? Also Aufklärung beziehungsweise Frauengesundheit in Italien oder Deutschland?
Also das ganze Gesundheitssystem funktioniert komplett anders in Italien. Also es gibt keine Kassenarztsitze und so weiter. Das ist ein bisschen komplizierter oder einfacher, ich weiß nicht genau. Aber also ich erlebe die Kulturen schon sehr anders. Also das würde ich schon sagen. Italienische Frauen unterscheiden sich doch sehr von Deutschen. Aber
sind die offener? Sind die offener oder sind die eher Brüder? Aber was heißt Brüder? Oder sind die eher so, dass sie die? Ja, wie soll ich das sagen? Also wenn ich an Italien denke, denke ich sofort an natürlich an Rom, an katholische Kirche und denke daran, so doch so ein bisschen im stillen Kämmerlein eher die Dinge zu besprechen, als sie offen zu sagen.
Ja, also
oder
ich,
offen.
Ja. Es ist also total. Also das ist tatsächlich so, finde ich auch. Und italienischen Frauen ist das ästhetische, körperliche extrem wichtig. Also wenn ich irgendwie auch jungen Mädels mal die Pille verschreibe, dann ist nicht irgendwie die Frage jetzt irgendwie von wegen Risiko, gesundheitliche Risiken, sondern eher, nehme ich davon zu oder bekomme ich Zellulite? Das ist jetzt kein Klischee, das ist meine Erfahrung, die ich hier so mache. Also es wird sehr viel auf das äußerliche Gewicht und so weiter gelegt. Das empfinde ich in Deutschland schon ein bisschen anders, die Herangehensweise.
Mhm. Ja, und du hast jetzt 2 Töchter, wie alt sind die?
Wir haben insgesamt 5 Töchter.
Was?
Ja, also mein Mann hat 2 Töchter mitgebracht. Die sind aber jetzt nicht mehr hier. Die sind also sind jetzt auch wieder zurück nach Deutschland gegangen. Und jetzt hier sind noch 3.
Drei Töchter. Und die sind schon im Teenie-Alter?
Ja. Meine große Tochter, Alex, macht nächstes Jahr Abi.
Wow. Also... Wie ist dein Umgang mit deinen Töchtern, wenn es um solche Themen geht, wie Verhütung, wie Menstruationsbeschwerden und überhaupt der weibliche Körper? Wie geht ihr damit um?
Also ich glaube schon, dass das extrem offen ist. Also das ist wirklich was hier wirklich auch beim Abendbrot besprochen wird. Also das ist einfach, da gibt es wenig Hemmschwelle, weil es einfach so normal ist, weil sie ja auch mitbekommen, wenn ich irgendwie Bücher darüber schreibe oder auch irgendwie Online-Sprechstunde, oder die kriegen das ja irgendwie mit, was mein tägliches Tun ist. Und das ist schon extrem offen. Es ist auch, ich habe auch viele Freundinnen meiner Töchter sind in meiner Praxis, manchmal auch die
Lehrerin.
Ich wollte
gerade sagen, ich habe eine Freundin, deren Vater, also jetzt nicht mehr, der praktiziert nicht mehr, war lange Jahre Gynäkologe und sie ist immer regelmäßig zu ihm gegangen und das habe ich persönlich nie verstanden. Da war ich dann vielleicht immer zu prüde für und habe gedacht, so um Gottes Willen, bloß nicht jemand, der mich kennt. Das finde ich ganz schrecklich und eigentlich auch blöd, dass ich diese Einstellung so mitbekommen habe in meiner Jugend. Ne? Also ich glaube, ich wäre da heute viel offener, aber als Jugendliche hätte ich mir das im Leben nicht vorstellen können.
Aber
also
ja
kommen die
okay.
zu dir? Kommen
ja,
deine Kinder zu
ja,
dir?
Ja, aber guck mal, ich bin auch noch mal eine Frau. Vielleicht wäre das dann noch mal, also meine Kinder kommen nicht zu mir. Also ich schlage das immer vor oder sage irgendwie, aber das wollen meine Kinder nicht. Das würden
okay.
die nicht machen. Aber die Freundin halt, die, glaube ich, sind da ziemlich, das ist völlig fein für die. Also sonst würden sie es hoffentlich nicht machen. Weil das
nein,
ist
nein.
Ja,
ist ja auch irgendwie schön, wenn man weiß, die Mutter meiner Freundin ist Gynäkologin, der kann ich mich anvertrauen. Und sie wissen ja auch, dass du ja natürlich auch nichts erzählen darfst, auch nicht den Eltern und Sonstiges. Ne?
Das fragen die schon
klar.
immer. Also das
genau.
fragen die nochmal und dann sage ich jedes Mal irgendwie, nein, das darf ich gar nicht. Es gibt ja eine Schweigepflicht, also das ist ja ein Gesetz, ich darf niemandem was erzählen.
Und aber bist du da schon mal so ein bisschen in so eine Zwickmühle geraten? Also weil da mal irgendwas war, wo du dachtest, um Gottes Willen, eigentlich müssten das deine Eltern wissen?
Aber so, dass ich immer noch gut entscheiden konnte. Man kann ja, also wenn ein Kind, also wenn es jetzt, sie sind ja zum Teil dann unter 14, dann, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre was ich den Eltern mitteilen müsste, dürfte ich das natürlich auch machen. Also weil sie sind ja nicht volljährig.
Nicht volljährig, ja.
So. Aber eher so, dass ich gedacht habe, schade, dass du das nicht mit deinen Eltern besprichst. Das wäre eigentlich echt wichtig, dass du das machen würdest. Weißt du, wie ich meine? Eher so, dass ich gedacht habe, schade, dass du diese Geheimnisse vor deinen Eltern hast oder haben musst. Eher
du,
in diese Richtung.
Du hast ja eben gesagt, zu dir kommen mehr Deutsche, weil es eine große deutsche Community in Rom gibt. Sind denn die, sag ich mal, die Freundinnen eher, sind das dann auch Deutsche? Weil ich wollte gerade darauf hinaus, bespricht man sowas zu Hause in der Familie? Ist das ein kultureller Unterschied? Ja. Sind die Deutschen offener?
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Also es sind viele deutsche Freundinnen, aber es sind auch viele, wo ein Elternteil deutsch, ein Elternteil italienisch ist. Aber es sind tatsächlich bei den jungen Mädels auch ein paar italienische Mädels dabei. Das stimmt. Aber ja, das erlebe ich wirklich so, dass in Italien nicht so offen über Sexualität gesprochen wird und auch nicht so, dass irgendwie die Jugendlichen aber beieinander übernachten irgendwie mit dem oder zweiten Freund, keine Ahnung, mit 16, 17, wo ich denken würde, ist in Deutschland schon zum Teil wirklich auch normal. Das ist hier in Italien nicht so. Also das
komplett anders.
Das ist wirklich anders. Oder wenn ich in die Schulen gehe und da den Aufklärungsunterricht mache, Sexualkunde ist jetzt nichts von meinem Gefühl her, wo alle italienischen Eltern aufschreien und sagen, juhu, endlich spricht da jemand mit unseren Kindern drüber, sondern eher so, was wird da erzählt? Das ist eher
ist
so
uns unangenehm.
Ja, genau, also das ist schon so.
Also du bist ja vielfältig im Einsatz dort in Rom. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag überhaupt aus?
Genau, und das muss man sich tatsächlich, weil mich ganz oft fragen, wie machst du das alles? Praxis in Rom, Praxis in der Toskana, Bücher, Online-Sprechstunde, Social Media und sowas. Das funktioniert hier tatsächlich wirklich anders. Es gibt eben diese Kassenarztpraxen nicht, weil alles, was von der staatlichen Gesundheitsversorgung abgedeckt wird, ist im Krankenhaus. Aber das ist relativ kompliziert. Also wenn ich jetzt hier staatlich, also auf Staatskosten quasi, eine gynäkologische Vorsorge haben will, muss ich im Krankenhaus anrufen und die sagen dann, okay, wir haben nächste Woche in dem und dem Krankenhaus was frei oder vielleicht auch erst in einem halben Jahr und es sind immer andere Ärzte. Deswegen gibt es hier sehr viele Privatärzte oder Ärztinnen. Ja, das heißt, aber das kostet dann nicht viel. Da kostet dann eine gynäkologische Untersuchung, keine Ahnung, 100 Euro. Das ist natürlich viel Geld, aber das bezahlt man in Deutschland auch mit den Igel-Leistungen mittlerweile. Ne? Und dann ist dann da alles dabei. Das heißt, ich bin hier mit einer Freundin in einer Privatpraxis in Rom.
Entschuldigung, die 100 Euro waren bezogen jetzt auf die Stadt. Nee, das
genau,
nee,
auf die Privatleistung. Genau, da kostet
das. Ist ja, du kostest ja in Deutschland dreimal so viel.
Genau, das meinte ich gerade. Weißt du, wenn du jetzt auch mit einer kassenärztlich versichert bist, gesetzlich versichert bist und zum Frauenarzt gehst und dann machst du irgendwie noch Ultraschall, dazu kommst du ja auch relativ schnell auf plus 100 Euro trotz Krankenkasse. Hier ist es so, dass man eben das privat bezahlt und das kostet dann 100, 150 Euro, dann ist aber alles drin. Also deswegen ist der Markt ja auch so groß und machen das einfach auch so viele, weil dann haben sie eine persönliche Ansprechpartnerin, sie können den Termin besprechen, sie müssen sich nicht extra frei nehmen, sie müssen nicht irgendwie bis ans Stadtende fahren und so weiter. Aber ich bin nicht jeden Tag in dieser Praxis, sondern ich ball mir immer meine Termine und bin dann manchmal einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche da, je nach Bedarf einfach. Und das Gleiche in der Toskana. Also ich arbeite nicht von 8 bis 18 Uhr in der Praxis wie in Deutschland.
Du kannst es sehr gut, kannst es dir gut einteilen, hast also noch genug Zeit auch für die Familie.
Genau.
Ist ja auch wichtig. Ne?
Mega wichtig.
Du hast eben gesagt, Bücher, ne, du schreibst auch Bücher. Du hast gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Raus aus dem Hormonkarussell. Genau. Warum hat die Gesellschaft deiner Meinung nach ein solches Buch gebraucht?
Weil über Hormongesundheit ganz wenig gesprochen wird. Das ist so meine Erfahrung und auch das, was ich so von den Frauen höre. Das Buch richtet sich jetzt an Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren sind, weil über die Wechseljahre gibt es ja gerade wahnsinnig viel. Aber da habe ich eben in der Sprechstunde, auch in meiner Wechseljahrssprechstunde, haben mir so viele Frauen gesagt, mir geht's eigentlich schon seit 10 Jahren nicht so richtig gut. Und es ist total logisch, weil sich eben hormonell einfach schon Ende 30, Anfang 40 ganz viel verändert. Und das müssen die Frauen einfach wissen, was da passiert.
Und ich habe das noch nie gemerkt. Entschuldige, dass ich unterbreche. Du sagst Ende 30, Anfang 40. Ich bin jetzt 52, also vielleicht sollte ich nochmal auf Holz klopfen. Aber also wie
das ist super.
Wie merkt man das? Also Stimmungsschwankungen oder ich weiß es nicht.
Genau, das ist so dieses ganz typische.
Nicht, dass ich es jetzt ausgesprochen habe und gleich.
Nein. Ja. Da passiert jetzt nichts mehr. Nein. Aber das ist so das. Frauen in diesem Alter haben immer häufiger Zyklen ohne Eisprung und deswegen verschiebt sich das hormonelle Gefüge. Und das ist das, also die haben dann verstärkt PMS, die haben verstärkt Schlafstörungen, die können auf einmal eine Histaminintoleranz entwickeln, Schilddrüsenprobleme bekommen und so weiter. Und die werden dann zu jedem Arzt irgendwie geschickt, so, weißt du, und alle basteln so ein bisschen in ihrem Fachgebiet herum, aber die Hormone sind immer so das Letzte, was abgecheckt wird. Und ich habe eine mega tolle Kollegin, das ist die Helena Orfanos-Bockel. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das ist so die Nährstoffspezialistin. Und die hat in ihrem Buch einen mega wichtigen Satz geschrieben und sagt mir noch immer auf ihren Vorträgen.
Das schreibe ich mir jetzt auf.
Ja. So, alle diffusen Beschwerden bei Frauen über 40 sind bis zum Beweis des Gegenteils hormonell bedingt. Oder zumindest hormonell getriggert.
Okay, macht Sinn.
Ja,
ja, ja, diffus ist schön gesagt. Man weiß halt einfach nicht so schlapp,
genau.
Abgeschlagen.
Genau.
Wahrscheinlich das Gleiche, ständig müde. Das höre ich oft, ne? Schlecht schlafen.
Und dann wird den Frauen erzählt, Alex, okay, das ist der Stress, das sind die Kinder und sowas. Und die Frauen sagen, ja, habe ich alles, klar. Aber ich merke trotzdem, es ist was anders.
Na klar, man ist, ja, es wird ja auch oft darauf geschoben, dass man letzten Endes nicht mehr ganz so fit ist wie mit 30, wenn das Kind schreit die ganze Nacht, dann bist du, wenn du einmal,
genau,
ne, dann nochmal irgendwie so eine durchzechte Nacht hast oder irgendwie einfach durch irgendeine Geschichte nicht geschlafen hast, dann bist du ja total kaputt, das kannst du ja nicht mehr reinholen. Dann sagen immer alle, ja, ist ja ganz normal im fortgeschrittenen Alter. Aber vielleicht könnte man tatsächlich mal auf die Hormone schauen, gucken, was kann ich da regulieren. Also ich nehme zum Beispiel DHEA.
Ja.
So, jetzt guckt Herbert mich an und denkt, was ist das? Kann ich das auch haben? Ist das auch für Männer gut?
Theoretisch kann er das auch haben. Theoretisch geht das.
Ich gebe dir was ab, Herbert. Herbert ist unser, wie soll ich das sagen? Unsere gute Seele hier, der hält ja alles zusammen, die Technik. Nein, aber das ist ja etwas, ich hatte irgendwann mal meiner Frau, der Ärztin gesagt, dass ich mich immer so müde fühle. Das würde sagen, das ist das Einzige, so ein bisschen so erschöpft. Und wie viel Bier trinken Sie so? Lassen Sie mal das Bier weg. Nein, aber dann habe ich DHEA angefangen zu nehmen und das ist super. Also ich fühle mich eigentlich ganz normal. Ich würde sagen, das ist so das Einzige, aber ansonsten merke ich nichts. Wann kommt das? Wann muss ich was merken? Oder gibt es auch Leute, die gar nichts merken? Niemals?
Ja, das gibt es auch. Das sind tatsächlich, also wir reden immer so von ein Drittel. Wenn es jetzt so ab 45 Richtung Wechseljahre geht, ein Drittel merkt wirklich gar nichts. Ein Drittel hat leichte bis mittlere Beschwerden und ein Drittel hat einen hohen Leidensdruck. Dann gehörst du zu diesem super glücklichen ein Drittel.
Naja gut, ich bin ja auch erst 52. Wann sind denn eigentlich die Wechseljahre vorbei und wann fangen die überhaupt an? Also bei mir ist bis jetzt noch alles ganz normal.
Also sie fangen so wie mit Mitte 35 an. Rein statistisch fangen die Mitte 40 an.
Mhm.
Also du bist drin. Du bist mit Sicherheit drin. Weil also die Wechseljahre sind ja, können ja über 10 Jahre theoretisch gehen. Weißt du, also rein statistisch ist es so, dass mit Mitte 40 die Wechsel, also die Perimenopause anfängt, 45, dann die Menopause, die letzte Menstruationsblutung mit 51, das ist nur Statistik, das ist natürlich nicht bei allen Frauen so. Und ein Jahr nach der Menopause, also nach der letzten Menstruationsblutung, mit statistisch gesehen 52 Jahren, beginnt dann die Postmenopause. Das heißt aber nicht, dass man die Menopause nicht mit 53 oder 54 bekommt, aber trotzdem in den Jahren vorher ist man dann in den Wechseljahren, also passiert da schon ziemlich viel.
Und die Postmenopause geht dann bis zum Schluss?
Ja.
Also. Genau. Irgendwie auch komisch. Ja, und ich glaube auch, dass das eine psychologische Sache natürlich ist, wenn man dann, ich meine, auf der einen Seite sagt mir die Frau, die wahnsinnig gerne ihre Periode hat, ja, kenne ich nicht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man es dann aber nicht mehr hat oder beziehungsweise keinen Eisprung mehr hat und weiß, man kann keine Kinder mehr bekommen, dass sich vielleicht auch viele so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Minderwertig ist nicht das Wort, was ich gebrauchen möchte. Mir fällt gerade kein adäquates anderes ein oder einfach so traurig fühlen, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht und wissend, du zählst jetzt quasi Weihnachten nach hinten runter, bis der Deckel zugeht. Weißt du, was ich meine?
Das ist natürlich jetzt echt hart. Aber total, Alex, das ist total wichtig, was du sagst. Also das hat auch was mit Abschied zu tun. Ne? Es ist wie Abschied so von dieser fruchtbaren Zeit, von dem auch Mutter werden können. Das ist für viele mit Trauer verbunden. Und ich glaube, für viele, wir haben auch immer noch so negative Rollenbilder, Vorbilder, so ein negatives Image auch von der Postmenopause. Das, was du sagst,
ja, halt, jetzt eigentlich wir wollen das Kind jetzt mal beim Namen nennen. Die alte Schachtel ist nicht mehr sexy.
Genau, und das ändert sich aber gerade. Dank vieler
Role Models. Was ich hiermit unter Beweis stelle, dass es nicht so ist.
Richtig.
Oh, Herbert, guck mal hier.
Genau, du bist das beste Beispiel. Lass uns an Jennifer Lopez denken, an Halle Berry, an Naomi Watts. Ja, du bist eingereiht in diese Frauen. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Alex, alte Schachtel.
Das sieht besser aus als die, das ist der Unterschied.
Ja, natürlich. Aber alte Schachtel ist mit Sicherheit für keine von euch die richtige Bezeichnung.
Weißt du? Nee, das stimmt. Ich fühle mich auch nicht so.
Nee, klar.
Nee, ich fühle mich auch nicht so. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, wenn du sagst Abschied und man hat vielleicht auch das Gefühl, etwas nicht getan zu haben, was man gerne getan hätte in der Jugend, weil man ja immer meistens denkt, oh, heute mache ich es nicht, aber ich mache es dann morgen oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und auf einmal drehst du dich um, bist schon Mitte 50 und stellst fest, shit, das habe ich ja gar nicht gemacht oder ich habe eben keine Kinder bekommen, vielleicht hätte ich doch welche kriegen, also ist ja auch so ein bisschen Midlife-Crisis, ne? Nochmal das Leben Revue passieren lassen, was man bisher führte, zurückblicken, reflektieren, was hätte ich besser machen können. Aber ich sag mir immer, es ist dann jetzt so, wie es ist. Ne? Und ich bin glücklich und froh, die Kinder bekommen zu haben. Und es gibt natürlich auch Frauen, die kriegen mit 50 noch ein Kind. Das könnte ich mir persönlich jetzt nicht mehr vorstellen.
Ja.
Also meine sind 18 und 13, das finde ich ist jetzt ein gutes Alter. Sie schlafen durch.
Sie schlafen wahrscheinlich länger als du mittlerweile.
Natürlich.
Ja, total. Aber ich glaube auch da, also außer, ja gut, klar, das mit dem Kinderkriegen geht heutzutage auch, natürlich nicht mehr auf so ganz natürlichem Wege, aber theoretisch praktisch
aber es
geht's irgendwie, genau.
Es geht. Es gibt hat nämlich Gianna Nannini hier, hat die nicht noch mit 65 ein Kind gekriegt?
Ich glaube, sie war ein bisschen jünger, aber hat sie tatsächlich total.
Oder 58.
Ja, aber es gibt wenig, was man auch in der Postmenopause gibt es zum Glück wenig, was man nicht mehr ich mir nicht machen kann. Also nee, genau. Wie sage ich das jetzt? Also das ist irgendwie auch etwas, wo wir raus müssen. Also ich kenne sehr viele Frauen in diesem Alter, die wirklich nochmal voll neu durchstarten. Wichtig ist, dass es ihnen körperlich und geistig gut geht und das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen. Und der Rest ist klar, eine Bestandsaufnahme, aber das kann ja auch richtig, richtig geil sein, so eine Bestandsaufnahme. Und dann
eben, also eben. Das, und dass man dann einfach mit Optimismus nach vorne schaut und eben nicht sagt, so jetzt kann ich mich auf meinen alten Teil zurückziehen und ich muss jetzt im Prinzip nur noch Hausfrau spielen und sonst nichts. Ne?
Also das wäre ja auch rein rechnerisch total dumm. Wenn du dir überlegst, wir werden statistisch gesehen, wir werden noch älter werden, Mitte 80, irgendwann werden wir 90, dann hast du ja noch ein Drittel deiner Zeit vor dir. Weißt du, wenn du dich genau da nur zu Hause hinsetzt, das wäre aber verdammt traurig.
Glaubst du, das ist natürlich früher auch so gewesen, dass die Frauen eine andere letzte Lebensphase hatten, nachdem die Kinder weg waren und eben mehr deprimiert, depressiv waren oder mehr in der Midlife-Crisis drin waren, weil eben es keine Aufklärung über Hormone gab und sie nicht gewusst haben, dass es auch daran liegen kann?
Klar. Das glaube ich auch, das weiß ich auch ganz sicher. Ich habe viele Frauen jetzt auch, die Mitte, also wirklich auch schon lange in der Postmenopause sind und die sagen, sie fühlen sich betrogen, dass sie das alles nicht erzählt bekommen haben. Sie hatten unheimlich Leidensdruck. Viele waren in der psychosomatischen Klinik, viele nehmen Antidepressiva, und ihnen wurde nie gesagt, dass das eigentlich hormonell bedingt ist. Und das
Was war für dich? Entschuldigung, es gibt so viel zu besprechen. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen, sorry. Was war so das Krasseste, was du mitbekommen hast in deiner Praxis an Wechseljahrbeschwerden?
Das Krasseste. Also das Krasseste für mich ist tatsächlich eigentlich die Frauen, die psychisch sehr krank geworden sind. Und es war hormonell bedingt. Also wir wissen, dass das Risiko für die Entwicklung einer Depression in den Wechseljahren um 40% steigt. Es gibt Risikofaktoren, es gibt Frauen, die da sensibler für oder denen das eher passieren kann als andere. Aber um 40%, Alex, das ist viel. Und ich habe wirklich Frauen, die in Kliniken waren, die ihren Job aufgegeben haben, die nicht mehr arbeitsfähig waren und so weiter. Und hätte man die hormonell, und ich sage jetzt nicht, dass das Hormone sein müssen, aber sicherlich hätte es vielen Frauen gut getan, bioidentisch mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten, sowas, weil es ihnen so schlecht ging. Wenn man die begleitet hätte, dann wäre das nicht passiert. Und das erlebe ich immer noch jeden Tag, obwohl wir so viel über die Wechseljahre sprechen und über die vielen Symptome, erlebe ich das immer noch.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass man nicht genau weiß. Ich habe meine Frauenärztin auch neulich mal gefragt, wann bin ich denn eigentlich in den Wechseljahren? Da hat sie auch gesagt, sie sind schon mittendrin. Aber sie hat mich halt auch gefragt, fühlen Sie sich gut? Haben Sie irgendwelche Probleme? Ich so, nö. Und dann haben wir einmal einen Blutspiegel gemacht und dann kam halt raus, dass dieses DHR, von dem ich jetzt auch gar nicht ehrlich gesagt erklären könnte, was es genau für ein Hormon ist, dass mir das fehlt. Und das nehme ich jeden Tag, jeden Morgen eine kleine Pille. Und mir geht's gut. Ich glaube, es liegt daran, dass man das einfach gar nicht so richtig weiß und abwartet, bis Beschwerden kommen. Ab wann sollte man mal seinen Hormonspiegel messen lassen?
Ganz kurz, das DHEA, Alex, ist ein ist quasi der Grundbaustein vor allem von dem Östrogen und auch dem Progesteron, also von den Hormonen, auch Testosteron letztendlich. Also das ist der Grundbaustein der Hormone. Mein Traum, wenn ich das sagen dürfte, mein Traum wäre, dass es wie beim Mammographie-Screening eine Einladung für die Frauen gibt mit, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40, dass man mit ihnen darüber spricht, was jetzt so in den nächsten Jahren kommen kann, aber nicht muss und was es für Hilfen gibt. Ja, also ich finde, alle Frauen sollten darüber aufgeklärt werden, damit sie aware sind, damit sie wissen, das passiert jetzt zwangsläufig, weil das ist die Natur.
Also ab Anfang 40.
Anfang 40, nicht erst, wenn sie mittendrin sind, sondern und auch, dass man ihnen sagt, okay, jetzt fängt die Knochendichte an abzunehmen. Das heißt, achte auf deinen Vitamin-D-Haushalt, achte auf kalziumreiche Ernährung oder Substitution, achte auf Omega-3.
Weißt du, schreib fleißig mit.
Wir müssen präventiver denken. Einfach, ne, dass die Frauen aufgeklärt werden und dass eben dann, ja, und wenn dann noch andere Beschwerden kommen, Hitzewallung, Schlafstörung, Knochengelenkschmerz, bla 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 und so weiter, dann müssen sie wissen, wo sie hingehen können damit.
Das heißt dann, wenn solche Beschwerden auftreten, gehe ich zu der Ärztin oder dem Arzt meines Vertrauens, lasse einen Hormonspiegel messen?
Ja,
das oder wie nennt man das?
Ja, ich bin ein großer Fan davon. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen sagen nicht unbedingt, die sagen, es ist eine Momentaufnahme in den Wechseljahren. Ich finde, es ist eine Momentaufnahme sicherlich, aber man kann die einordnen und die kann schon auch echt helfen. Aber viele sehen das eben anders und therapieren dann auch ohne Hormonstatus. Da muss man halt gucken, wie man sich damit wohlfühlt.
Aber es ist auch nur einmal eine Blutabnahme, ist doch nicht, das ist ja jetzt keine Riesensache, oder?
Wird aber von den Krankenkassen in der Regel nicht übernommen. Das heißt, ist da eine private Leistung.
Okay, aber wenn wir jetzt mal nicht übers Geld reden würden, wäre es schon sinnvoll, das zu machen, weil dann weißt du ja,
ich auch wenn es so einen Moment. Ja.
Genau. Und das heißt, wenn du dann bei mir feststellen würdest oder bei einer Patientin, okay, dir fehlt dies und das und tralala, dann nimmst du Hormone dazu, die das ausgleichen?
So arbeiten wir mittlerweile, wenn die Frauen das wollen. Ja, und diese Krebsangst, die da immer noch über den Hormonen schwebt, ist natürlich völlig, also ist ja ein ganz alter Hut, aber okay, das wäre fast nochmal Thema für eine andere Folge. Aber tatsächlich arbeitet man heute hauptsächlich mit den bioidentischen Hormonen. Das sind also körperidentische Hormone, die aus der Yamswurzel gewonnen werden oder hergestellt werden und Soja. Und da ersetzt man dann tatsächlich das, was fehlt. Progesteron, Estradiol, das 17-Beta-Estradiol und zum Teil auch Testosteron oder auch DHEA zum Beispiel.
Um gut durch die Wechseljahre zu kommen.
Ja, und es gibt mittlerweile viele Studien, dass sie eben auch dabei helfen, gesünder älter zu werden.
Mensch, Wahnsinn, was man alles besprechen kann. Meine letzte Frage an dich, ich habe glaube ich noch 800.000, es schreit wirklich nach einer zweiten Folge, wäre, wie können Männer den Frauen, egal Wechseljahre oder eben davor, in diesen Zeiten helfen?
Mega wichtige Frage. Ich habe keine klare Antwort. Es geht auch bei Männern über Wissen und Verstehen. Also erster Step ist, Frauen müssen wissen, damit sie es auch ihren Männern erklären können. Denn was ist, wenn die Frauen selbst nicht wissen, was los ist? Wie soll es dann der Partner kapieren? Ist ein bisschen viel verlangt. Ich mache das schon auch oft so, aber ich habe auch hier die Zeit, ja, also ich bin nicht mehr im Kassensystem, dass ich den Mann mit zum Gespräch, zum Beratungsgespräch einlade, weil es geht auch hier einfach um mit ins Boot holen, drüber reden, Kommunikation und so weiter.
Da hast du es bestimmt auch mit Männern zu tun, die dann so die Augen verdrehen und denken so, boah, ist mir doch egal. Also Leute der alten Schule, sage ich mal, die so diese alten Rollenverständnisse haben nach dem Motto Frau an Herd, Fatih kümmert sich ums Einkommen. Und was habe ich denn mit den Menstruationsbeschwerden meiner Frau zu tun?
Ja, aber ich habe eigentlich eher häufiger das Gegenteil.
Das ist gut. Also du erlebst auch aufgeschlossene Männer.
Total. Und die wirklich auch mitleiden und es einfach gerne verstehen wollen und gar nicht wissen, was los ist. Also das erlebe ich viel mehr.
Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Hör mal, Judith, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, bin ich schon in Rom gewesen, denn da fahre ich nämlich in den Herbstferien hin.
Juhu.
Und vielleicht habe ich dich ja auf einen kleinen Martini-Espresso irgendwo getroffen.
Ich bin da.
Das wäre schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein wirklich total gutes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich habe auch echt einige Sachen mitgeschrieben und ich bestelle mir jetzt ein Buch. Ich werde es lesen.
Ja, mach das mal und gib mir Feedback. Ich freue mich wirklich und ich meine das auch ernst. Wirklich über Kritik und Feedback.
Ja, nein, das mache ich. Das mache ich jetzt. Ich werde es auf jeden Fall lesen und ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du uns die Zeit geschenkt hast, dass wir mit dir über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Und Frauengesundheit ist einfach sehr, sehr wichtig und auch ich muss noch sehr viel mehr darüber lernen. Also vielen Dank für die Aufklärung, für deine Zeit und mille grazie a Roma und an Dr. Judith Bildau.
Vielen, vielen
Mach's gut,
Dank.
Liebe Judith. Bis bald. Bye. Tschüss.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.